Hallo und damit herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, nach dem großen Preis von Monaco. Vielleicht nicht unbedingt das spannendste Rennen der Formel 1-Saison. Trotzdem haben wir einen neuen Sieger, beziehungsweise ja, keinen super neuen Sieger. Also natürlich hat Charles Leclerc schon mal Rennen gewonnen, aber einen neuen Sieger in diese Saison und vor allem einen neuen Sieger in Monaco. Denn das allererste Mal konnte Charles Leclerc seinen kleinen Monaco-Fluch, sagen wir es mal so, beenden und ja, stand am Ende ganz oben auf dem Treppchen in seiner Heimatstadt in Monaco, Monte Carlo. Das also dazu erstmal, aber trotzdem haben wir natürlich worüber wir sprechen müssen. Also wir haben einige Themen, die rund um Monaco, ja, auf jeden Fall im Mittelpunkt standen, auch wenn, wie gesagt, das Rennen nicht das Spannendste war, sagen wir mal, bis zur ersten Runde. Und damit würde ich sagen, wollen wir auch direkt starten, starten direkt rein in diese Podcast-Folge, wie sonst natürlich auch mit meinem Driver-Rating. Und da fangen wir von hinten an, und zwar fangen wir an mit Kevin Magnussen, der ja das Rennen nicht beenden konnte, aufgrund des Unfalls, mit dem er involviert war oder wohl möglich sogar Schuld hatte. Da wollen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen. Deswegen werde ich da jetzt noch nicht meine Meinung zu sagen. Vielleicht schon mal so ein bisschen, aber ja, für mich dieses Wochenende eine 4 von 10 tatsächlich, weil mich hat nichts überzeugt. Also ich fand den Unfall, ich kann es ja jetzt schon mal so ein bisschen andeuten, ein bisschen unnötig, aber nicht nur ein bisschen, also ich fand den unnötig. Ich will jetzt aber auch noch nicht zu viel sagen. Aber auch trotzdem, wenn man auf die Leistung schaut, war das einfach kein gutes Wochenende generell von Haas. Es war nicht das beste Haas-Wochenende, muss man sagen. Ja, trotzdem am Ende auf jeden Fall nicht gut. Dann kommen wir zu Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg hat von mir eine 6 von 10 bekommen. Das Problem ist, dass man ziemlich wenig bewerten kann. Das Qualifying war jetzt nicht mega, muss man sagen. Vielleicht nicht, wie man es gehofft hat. Man hat ja auf einen Top-10-Platz gehofft, um dann auch vielleicht sogar womöglich in die Punkte zu fahren. Das hat nicht funktioniert. Ja, das Rennen war allerdings ziemlich kurz. Dementsprechend konnte man jetzt auch nicht wirklich sagen, wie er das Rennen gestaltet hat. Und ja, deshalb am Ende für mich eine 6 von 10. Wie gesagt, schwierig einzuschätzen irgendwie, weil er nicht mal eine Runde gefahren ist im Rennen. Dann kommen wir zu Sergio Perez. Ähnlich war er auch in diesem Unfall mit verwickelt. Ziemlich heftig sogar, muss man sagen. Das ganze Auto wirklich sehr, sehr zerstört. Also ich glaube, Dr. Helmut Marko hat gesagt, dass das ein Schaden von, boah, ich glaube, über 3 Millionen Euro sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich bin mir aber auch nicht mal hundertprozentig sicher, kann auch noch mehr sein. Also auf jeden Fall ein DNF und für mich tatsächlich eine 5 von 10. Man muss sagen, beim Unfall hatte er jetzt nicht wirklich Schuld. Da wurde er ja Opfer, sagen wir es mal so. Aber er hat sich selber in diese Position gebracht, indem er von so weit hinten gestartet ist. So, eigentlich ziemlich einfach, weil er am Ende im Qualifying nicht über P18 hinausgekommen ist, was natürlich nicht der Anspruch von Red Bull ist, auch wenn es dieses Wochenende oder letztes Wochenende kein Red Bull-Wochenende war, muss man natürlich sagen, dass man mit dem Red Bull schon sich besser qualifizieren muss als P18 und hätte er wahrscheinlich nicht von da hinten nicht gestartet, wäre er wahrscheinlich nicht in so einen Unfall mit verwickelt gewesen, weil natürlich nach hinten hin wird der Platz immer enger und vor allem, wenn wir in Monaco sind und da ist dann die Unfallgefahr natürlich nochmal größer. Deswegen für mich dieses Wochenende nur eine 5 von 10. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte rund um Sergio Perez weiterentwickelt. Es gibt ja Gerüchte, dass er, dass Red Bull ihm wohl einen Jahresvertrag angeboten hat. Den will er eigentlich nicht annehmen. Jetzt kommt aber irgendwie auch so ein bisschen das Gerücht hoch, dass er wohl doch verlängern will. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich eher glaube, dass Red Bull Sergio Perez diesen Vertrag angeboten hat, bevor jetzt diese letzten beiden Wochenenden kamen, wo er im Qualifying früh rausgeflogen ist. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sich es da weiterentwickelt bei Red Bull. Ich glaube, dass man sich das da auf jeden Fall auch nochmal überlegen muss. Und ja, mal schauen, wie es da dann weitergeht. So, dann kommen wir zum nächsten, und zwar zu Esteban Ocon, der am Ende auch sein Rennen aufgeben musste, aufgrund einer internen Situation gegen den Teamkollegen, die ich muss es jetzt schon mal so sagen, die für mich nicht in Ordnung ging. Definitiv nicht. Wollen wir aber auch später nochmal drüber sprechen. Für mich deswegen erstmal jetzt eine 4 von 10. Wie gesagt, das mit den gegen den Teamkollegen, das ging gar nicht. Also da müsste man fast schon überlegen, noch weniger ihm zu geben, noch weniger Punkte. Man muss sagen, das Qualifying war an sich für Alpine-Verhältnisse eigentlich ganz okay. Trotzdem auch vom Teamkollegen geschlagen, auch wenn es nur ein Platz war. Ja, aber über die Situation wollen wir dann später nochmal sprechen. Dann kommen wir zu Guan Yu Zhou. Für mich tatsächlich eine 5 von 10. Also man hat gemerkt, für den Sauber ging es dieses Wochenende nicht nach vorne. Also in vielen Sessions hingen sie hinterher. Bottas, der dann auch noch das FP3 nicht richtig machen, antreten konnte aufgrund eines frühen ja, Berühren der Wand, an der Wand. Also ja, kein gutes Wochenende für Sauber. Die müssen sich dringend auch was überlegen in Thema Updates und dann ja, kommt ja der Audi-Einstieg auch bald. Das heißt, da geht es dann hoffentlich dann auch ein bisschen weiter voran. So, dann kommen wir zu Logan Sargeant. Logan Sargeant hat für mich dieses Wochenende eine 5 von 10 bekommen. Also ich wäre auf jeden Fall auch bereit, über eine 6 von 10 nachzudenken. Aber am Ende hat halt trotzdem wieder zu viel meiner Meinung nach auf den Teamkollegen gefehlt. Alex Albon, der die ersten Punkte für Williams einfahren konnte in Monaco. Und ja, es war jetzt kein großer Fehler dabei, was glaube ich für ihn sehr wichtig war, aber trotzdem so kleine Fehler, mal die Wand berührt und so. Und das fällt dann halt einfach auch in das so ein bisschen unglücklich. Deswegen für mich heute dieses Ranking. Dann kommen wir zu Lance Stroll, der eigentlich die perfekte Vorlage von Fernando Alonso bekommen hat, der ja alle so ein bisschen aufgehalten hat, um Lance Stroll dann ein Pit-Window rauszufahren. Das hat er dann selber mit einem Bremsplatten. Ich glaube, es waren Bremsplatten, ne? Ja, bisschen hingeschmissen quasi. Und deshalb für mich, ja, eine 6 von 10. Dann kommen wir zu Valtteri Bottas. Valtteri Bottas ebenfalls für mich eine 6 von 10 im Rennen. Bisschen besser als sein Teamkollege, aber auch sonst ähnlich wie bei Joe. Mit dem Sauber konnte man an diesem Wochenende definitiv nichts anrichten. Dann kommen wir zu Daniel Ricciardo. Ähnliche Situation wie bei Logan Sargeant, allerdings ein bisschen weiter vorne und hat es auch in Q2 geschafft. Für mich eine 6 von 10, aber trotzdem sieht man auch, dass aktuell wieder was fehlt auf Yuki Tsunoda, was definitiv ärgerlich ist aus der Sicht von Daniel Ricciardo, weil wenn er nochmal was will, dann muss er jetzt bei näher an Yuki Tsunoda dran sein oder ihn eigentlich auch schlagen. Ansonsten glaube ich, dass es für ihn auf jeden Fall ja, eine gefährliche Situation werden kann, weil er möchte, glaube ich, definitiv noch weiterfahren. Aber es wird dann schwierig. Also die Optionen gehen ihm aus. Es gibt immer noch dieses Bild von McLaren-Zeiten, wo er nicht gut zurechtkam. Jetzt bei AlphaTauri, was kein AlphaTauri mehr ist, sondern Racing Bulls ist. Ja, das heißt, da muss er auf jeden Fall dann auch schauen, dass er da wirklich nochmal alles zusammenkriegt, um dann womöglich sogar auch Yuki Tsunoda zu schlagen, beziehungsweise näher ranzukommen. Dann kommen wir zu Fernando Alonso. Auch wieder kein gutes Wochenende für Aston Martin generell. Für mich eine 6 von 10 am Ende. Qualifying lief nicht gut im Rennen, sich fürs Team dann aufgeopfert. Hat ja am Ende sogar bis kurz vor Schluss oder bis zum Schluss gedacht, dass er Platz 10 holt. Aber das stimmte ja gar nicht, er ist ja nur Platz 11 gewesen. Deswegen ja ein ärgerliches Rennen für Fernando Alonso. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie in Kanada reißen können. Und ja, genau, da muss man mal sehen. Dann kommen wir jetzt auch schon zur Top 10 und zwar zu Pierre Gasly. Pierre Gasly habe ich ja, 8 von 10 gegeben. Ich finde auf jeden Fall ein gutes Wochenende. Man könnte auch vielleicht sogar über eine 9 von 10 nachdenken. Erste Punkte oder ersten Punkt eingesammelt, Teamkollegen geschlagen und dabei ja auch noch ziemlich, ja, sich zur Wehr setzen müssen, weil der Teamkollege andere Ideen hatte. Deshalb, ja, auf jeden Fall ein gutes Wochenende für Pierre Gasly. Alex Albon, ähnlich wie eigentlich bei Gasly. Auch so eine 8 von 10, vielleicht 9 von 10 aus der Sicht von Williams. Ein gutes Rennen mal wieder. Die ersten Punkte geholt, was glaube ich auch sehr wichtig ist fürs Team. Und ja, ein gutes Qualifying gefahren. Und deshalb, ja, für mich auf jeden Fall ein gutes Wochenende. Yuki Tsunoda, für mich tatsächlich sogar ja, eher eine 9 von 10, weil es dann doch noch ein Tickchen stärker war. Also mit Platz 8 ist es dann ja. Auf jeden Fall finde ich das sehr stark. Vor ihm eigentlich nur noch dann die 4 Top-Teams. Deshalb, ja, auf jeden Fall ein starkes Wochenende von Yuki Tsunoda. Dann kommen wir zu Lewis Hamilton. Lewis Hamilton hat von mir eine 7 von 10 bekommen, hängt aktuell so ein bisschen hinter George Russell fest. Auch in den letzten Wochen haben wir das schon ein paar Mal gesehen, dass vor allem auch im Qualifying George Russell ihn oft schlägt in letzter Zeit. Also finde ich, das fällt so ein bisschen auf, auch wenn es am Ende immer knapp ist, wenn es meistens nur ein, zwei Plätze sind. Aber es fällt irgendwie trotzdem auf. Deshalb, ja, für mich eine 7 von 10. Ähnlich wie auch Max Verstappen, der mit dem Wochenende definitiv nicht zufrieden war, war vom Rennen, glaube ich, sehr gelangweilt. Ja, mit den Strategien und dass man nicht volles Tempo fahren konnte, das hat ihn, glaube ich, sehr gestört. Ja, Red Bull hatte Probleme, das ist klar. Man sagt ja auch so ein bisschen, das liegt vor allem auch ein bisschen an der Strecke natürlich, aufgrund dieser, ja, diesem Asphalt, der einfach sehr wellig ist, was dem Red Bull nicht liegt. Also das haben wir allerdings auch noch ein paar Mal öfter im Rennkalender. Kanada ist natürlich auch wieder so ein Straßenkurs. Also man sieht, dass Red Bull mehr diese normalen Rennstrecken schmecken, wie letztes Woche in Imola. Ja, wir haben dann noch Singapur, was kommt, was letztes Jahr schon sehr schwierig war für Red Bull, was ich mir auch vorstellen könnte, in diesem Jahr eher wieder schwierig wird. Dazwischen haben wir halt aber auch Rennstrecken wie Österreich, Silverstone, wo ich sage, ja, da könnte Red Bull auf jeden Fall wieder sehr gut sein. Deshalb, ich glaube, man muss sich so ein bisschen darauf stützen, aber trotzdem muss man auch weiterentwickeln, dieses Auto und weiterentwickeln, dass es sich dann doch noch auch ein bisschen mehr an die Strecken anpassen kann. Weil letztes Jahr hatten wir das ein, zwei Mal, dass Red Bull auf den ein, zwei Strecken nicht so gut war. Jetzt haben wir Anfang des Jahres quasi noch oder vielleicht schon die Hälfte. Und wir hatten jetzt schon zwei, drei Strecken, wo Red Bull echt mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Und wir haben auch noch andere Strecken, die kommen. Deshalb, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich da noch weiterentwickelt für Max Verstappen. Wie gesagt, kein super Wochenende für mich, eine 7 von 10. Dann kommen wir zu George Russell. Ein bisschen besser, 8 von 10 konnte dann am Ende Max Verstappen hinter sich halten, was natürlich in Monaco nicht so ganz schwierig ist wie auf anderen Rennstrecken. Aber trotzdem lange mit dem Medium-Reifen durchgehalten, auch wenn er natürlich relativ langsam gefahren ist, muss man ja sagen. Hat er ja gleich gesagt bekommen, dass er langsam fahren soll, hat am Ende dann noch ein bisschen aufgeholt. Ja, und auch besser als der Teamkollege, deswegen eine 8 von 10. Lando Norris hat von mir ebenfalls eine 8 von 10 bekommen. Eigentlich ein ganz sauberes Wochenende, muss man sagen. Jetzt keinen Riesenfehler oder so gemacht. Im Rennen sehr gut auf die Reifen geachtet. War ja von den Top 4 mit den, ja, vielleicht sogar besten Reifen dann am Ende unterwegs, weil er ja oft auch so ein bisschen Abstand gelassen hat zwischen sich und Sainz. Am Ende gab es halt kein Vorbeikommen. Über diese rote Flagge und Sainz wird dann wieder auf P3 zurückbeordert. Da lässt sich dich sicherlich auch noch diskutieren. Aus McLaren-Sicht natürlich sehr ärgerlich, vor allem aus Lando Norris-Sicht, sonst wäre bestimmt der dritte Platz sicher gewesen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja. Aber trotzdem kein schlechtes Wochenende, aber eben halt auch nicht das perfekte, weil Oscar Piastri ihn natürlich geschlagen hat. Dann kommen wir zu Carlos Sainz. Ähnliche Situation eigentlich wie bei Lando Norris. War jetzt kein mega schlechtes Wochenende, wobei man bei Carlos Sainz schon eher sagen muss, dass es dann doch ein paar Fehler sich eingeschlichen haben. Die Situation mit Oscar Piastri sehe ich eher die Schuld bei Carlos Sainz, auch wenn man es als Rennunfall gelten lassen kann. Trotzdem, aber auch im Teamkollegenverhältnis dann natürlich. Ja, bisschen hängt er ein bisschen zurück. Für mich deshalb ja eine 7 bis 8 von 10, also ähnlich wie Lando Norris. Dann kommen wir zu Oscar Piastri. Ein super Wochenende von ihm. Also, ich habe jetzt hier mal eine 9 von 10 hingeschrieben. Ich finde, man kann aber durchaus auch über eine 10 von 10 nachdenken. Sehr gute Qualifying-Runde. Auch wenn er alle Sektoren zusammengekriegt hätte, dann hätte er vielleicht sogar auf der Pole stehen können, was dann natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Start war er, ja, ich hatte mir vom Start noch ein Tickchen mehr erhofft, dass er vielleicht doch noch mal ein bisschen so näher an Charles Leclerc dran ist. Wusste sich da allerdings eher verteidigen gegen Carlos Sainz, vor allem beim ersten Start. Aber trotzdem natürlich ein mega Wochenende für Oscar Piastri. Ja, und da kommen wir zum König von Monaco quasi. Nein, König von Monaco ist natürlich Ayrton Senna, aber der endlich diesen Monaco-Fluch brechen konnte. Charles Leclerc. Ich glaube, dass ihn das erstmal super freut, endlich in Monaco gewonnen zu haben, nach sehr viel Pech in den letzten Jahren, also 2021, als er nicht das Rennen antreten konnte, obwohl er auf der Pole stand, 22 mit der fragwürdigen Strategie von Ferrari. Und deshalb, ja, am Ende dann eine 10 von 10 natürlich für mich. Ja, also ein super Wochenende für Charles Leclerc. Und ja, wenn wir dann schon mal kurz beim König von Monaco waren, bei Ayrton Senna. Also apropos den, da wollen wir natürlich auch ganz kurz drüber sprechen, nämlich McLaren, die nochmal, ja, mit einer Sonderlackierung an den Start gegangen sind, in Erinnerung an Ayrton Senna, mit den brasilianischen Farben oder mit der brasilianischen Flagge, also mit dem Grün, Gelb und dem Blau, haben sie ja nochmal ihren König quasi geehrt. Ich muss sagen, ich fand die Lackierung eigentlich sehr schön. Mir hat sie auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie sie euch gefallen hat, aber ich fand sie sehr schön und eigentlich auch passend. Auch wenn man natürlich immer so ein bisschen das Orange, das Papaya-Orange gesucht hat. Das war halt gar nicht da. Aber ich fand es einfach ganz schön, weil ich finde, es hat auch sehr gut gepasst so zu Monaco. Und dementsprechend auf jeden Fall eine schöne Lackierung. Genau. So. Also, so viel dann erstmal zum Driver-Rating und zu der Lackierung. Und damit würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause und dann wollen wir natürlich über ein bisschen das sprechen, wie es Charles Leclerc eigentlich überhaupt zum ersten Heimsieg geschafft hat. Und ja, vielleicht auch ein bisschen über Monaco, weil der Grand Prix an sich, das Rennen an sich, ging dann schon sehr lange, hat sich lange in die Länge gezogen und deswegen wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was vielleicht man auch an der Strecke machen könnte, um es dann doch interessanter zu machen, vor allem im puncto Rennen. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, hier noch immer bei meiner Folge nach dem großen Preis von Monaco. Und wir wollen natürlich noch einmal kurz ein bisschen über Charles Leclerc sprechen, der ja endlich, wie gesagt, seinen Heimatfluch sozusagen gebrochen hat und endlich in Monaco gewinnen konnte. Ich glaube, dass er sich wirklich sehr gefreut hat. Die Fahrer haben sich auch sehr mit ihm gefreut. So ein bisschen ähnlich wie bei Lando Norris Anfang des Monats in Miami, muss man sagen. Und ja, wie ist er überhaupt eigentlich zu diesem Sieg gekommen? Also er galt ja schon fast seit Freitag als Favorit auf dem Sieg. Ich muss sagen, ich habe das immer noch ein bisschen mit Vorsicht genossen, weil ich habe immer noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, okay, Max Verstappen könnte mit einer Zauberrunde drankommen. Das dachte ich mir immer so. Deswegen war ich nicht hundertprozentig sicher. Also wenn, glaube ich schon, war ich mir schon sicher, dass eigentlich Charles Leclerc machen würde. Aber wir haben es letztes Wochenende in Imola gesehen. Klar, andere Strecke, alles gut so. Man konnte besser was ändern wahrscheinlich. Aber trotzdem hatte ich das immer noch so ein bisschen im Kopf. Am Ende hat Charles Leclerc es dann aber wirklich rausgeholt mit der Runde. Obwohl man sagen muss, dass in Oscar Piastri relativ nah dran war. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass er so nah dran sein wird. Hatte ja am Ende, hätte man alle Sektoren zusammengezählt, sogar, ja, vielleicht die beste Runde fahren können. Am Ende hat es aber Charles Leclerc dann zusammengekriegt und deswegen auf jeden Fall, glaube ich, auch verdient. Hat auch Andrea Stella nochmal gesagt im Interview, dass Charles Leclerc sich das wirklich verdient hat, dieses Wochenende. Am Ende war alles sehr taktisch geprägt, muss man sagen, in Monaco. Also die Fahrer wurden sehr zurückgehalten. Dauernd kamen die Renningenieure mit ihren, ja, Nachrichten Richtung Fahrer, wo sie gesagt haben, ey, wir fahren langsamer, wir fahren langsamer. Das hatte natürlich mehrere Aspekte. Einmal war das natürlich der Aspekt Thema Reifen schon ein bisschen, weil man durch die rote Flagge Reifen gewechselt hat und nicht mehr unbedingt zum Stopp kommen wollte. Und das Zweite war natürlich, man wollte keine Lücken großartig aufkommen lassen, um Fahrern ein freies, ja, Pit-Window, Boxenstopp-Fenster zu geben. Das war ja vor allem, hatte man da Angst, dass Lando Norris in die Box kommen könnte und dann womöglich gefährlich werden könnte. Deshalb wollte man, ja, ist man auch so langsam gefahren und am Ende hat man alles, das ganze Feld so ein bisschen eingebremst auch. Ja, es gab dann halt auch einfach kein Vorbeikommen, muss man sagen, weil keiner hat wirklich im Rennen einen großen Fehler gemacht. Und sonst ist generell das Überholen natürlich sehr schwierig in Monaco. Insgesamt muss ich sagen, ich bin nicht so der Riesenfan von diesen verlangsamenden rennenden Fahren, muss ich sagen, weil ich finde es schon immer anstrengend zu gucken, wenn die Fahrer so krass auf ihre Reifen achten und wirklich 3, 4 Sekunden der Pace hinterherfahren. Also ich glaube, Oscar Piastri hat es gesagt, die sind teilweise gefühlt langsamer als die Formel 2 gefahren und da sehe ich nicht so ganz den Sinn hinter, also es ist für mich nicht Rennen fahren. Deswegen, das hat mich persönlich schon ein bisschen eingenervt, muss ich sagen, weil dadurch war alles sehr eintönig. Ja, Leclerc war dann, glaube ich, am Ende auch nochmal froh, als er dann doch nochmal 2, 3, 4 Runden ein bisschen aufdrehen konnte und dann wirklich die Rundenzeit fahren konnte. Viele haben auch gesagt, dass es relativ schwierig ist, tatsächlich diese langsamen Rundenzeiten zu fahren, dass es dann oft auch nochmal ein bisschen fehleranfälliger ist. Also, dass man anfälliger für Fehler ist, weil man einfach nicht so gewohnt ist, diese Linien zu fahren, in bestimmten Kurven mehr zu pushen und mehr in anderen dann wieder weniger. Da ist man nicht so dran gewöhnt. Deswegen waren da viele auch so ein bisschen skeptisch. Am Ende hat es alles dann geklappt und Charles Leclerc konnte dann seinen Heimsieg einfahren. Und ja, wie gesagt, ich glaube, er hat sich da auf jeden Fall auch sehr drüber gefreut. Genau. So, aber wie schon gesagt, es müssen so ein bisschen Veränderungen her in Monaco. Also für mich ist eigentlich klar, Monaco sollte auf jeden Fall schon im Rennkalender bleiben, weil es einfach eine historische Strecke ist. Das ist einfach so. Und es ist auch eine Strecke, die schön gelegen ist, die für die Fahrer sehr speziell ist. Und da kommt dann irgendwie nochmal so ein bisschen das fahrerische Können auch nochmal hervor. Und deswegen finde ich, dass die Strecke im Rennkalender bleiben sollte. Also allein das Qualifying finde ich schon mal immer sehr spannend in Monaco. Das Problem ist halt einfach, im Rennen ist es halt sehr actionarm. Also da musst du dann schon wirklich Glück haben, dass es vielleicht dann doch nochmal so ein bisschen anfängt zu regnen, dass sie mal gezwungen sind, in die Box zu kommen. Weil sonst ist es halt, also es geht eigentlich nur was über Boxenstops mit Überholen, mit einem Undercut oder dann im Boxen, mit der Box beim Rauskommen, irgendwie ein kleines Überholmanöver. Aber sonst ist es wirklich super schwierig. Und deswegen habe ich mir mal so ein paar Möglichkeiten zur Verbesserung mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Die sind wahrscheinlich alle nicht so toll, aber ja, ich habe es einfach mal so ein bisschen überlegt. Also natürlich ist eine Möglichkeit, die immer mal wieder genannt wird, ist, was am besten natürlich wäre das Thema, eine Überholmöglichkeit zu schaffen. Das Problem ist, dass es super schwierig ist, in Monaco eine Überholmöglichkeit zu schaffen, weil die Straßen einfach so eng sind, dass man die Strecke nicht weiter irgendwie ausbreiten kann, dass man nicht irgendwie eine Gerade findet, wo man sagt, da kannst du jetzt mit DRS überholen oder so. Deswegen fällt das schon mal eher raus, muss man sagen. Der zweite Punkt wäre tatsächlich, den ich jetzt auch schon 2, 3 Mal am Wochenende, glaube ich, gehört habe, so ein bisschen, wäre ja so ein verpflichtende Stops einzuführen, weil wie gesagt, irgendwie ist das Einzige, was so ein bisschen spannend ist, ist so die Boxenstops und dass man vielleicht einen verpflichteten 2-Stop oder einen verpflichteten 3-Stopper sogar vielleicht einführt, wo man sagt, so, man muss dann zur Box kommen, weil dadurch würde das Feld dann schon nochmal ein bisschen durcheinander gewürfelt werden. Oder eine dritte Möglichkeit tatsächlich, die ich auch sehr interessant finde, wo ich glaube nicht unbedingt die Fahrer und Teams für wären, aber was ich persönlich, glaube ich, als Zuschauer schon interessant finden würde, wäre es, so ein kleines Sprintwochenende davon zu machen. Allerdings nicht wie so ein herkömmliches Sprintwochenende, sondern wirklich ein komplettes Sprintwochenende vielleicht, indem man sagt, klar, wir haben irgendwie eine Trainingssession oder sowas, vielleicht auch noch eine zweite, wenn man möchte, dass man noch eine zweite irgendwie dranhängt, 2 mal 45 Minuten oder sowas vielleicht. Und dass man dann sagt, wir haben 2 Qualifikationen, ruhig vielleicht auch normale Qualifikationen, weil sonst ist die Zeit vielleicht drin ein bisschen im Nacken, keine Sprintqualifikation, sondern wirklich 2 normale Qualifikationen und dann 2 kleine Sprintrennen. Also keine Rennen, wo man 72 Runden fährt, sondern Rennen, wo man, keine Ahnung, vielleicht 30 bis 40 Runden fährt, sage ich mal, wo man vielleicht einen Stopp dann machen müsste zur Verpflichtung. Und dann aber einfach, ja, in der Qualifikation jeweils das dann rausfährt und dann irgendwie ein Sprintrennen macht über, oder von mir aus auch 28 Runden oder so. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz lustig. Also, was heißt lustig, aber das wäre eigentlich ganz cool, glaube ich. Weil man dann als Fahrer tatsächlich auch nochmal so 2 Chancen hat, irgendwie auch so einen kleinen Sieg. Ja, ich glaube trotzdem, dass das nicht die beliebteste Lösung sein wird, weil man als Fahrer, glaube ich, nicht nur einfach ein Sprintrennen gewinnen möchte oder ein kleines Rennen in Monaco, man möchte das gesamte Rennen in Monaco gewinnen. Deswegen, ja, alles ein bisschen schwierig. Also am Ende, glaube ich, würde ich sagen, dass dieser verpflichtende 2 oder 3 Stopper, wenn man sowas macht, dass das die wahrscheinlichste Lösung ist. Trotzdem finde ich die anderen auf jeden Fall nicht schlecht, die anderen Lösungen. Weil, wie gesagt, die Qualifikation und das Thema Boxenstopp, das macht Monaco dann doch irgendwie speziell und besonders und spannend. Aber das Rennen an sich, wo man irgendwie nur taktiert und wartet, bis der eine zum Stopp geht oder nicht, das bringt es dann halt am Ende irgendwie auch nicht. Genau, also deshalb das so weit dazu. Und jetzt wollen wir natürlich noch einmal ganz kurz sprechen, wie gerade schon mal ganz am Anfang angesprochen, ein bisschen über die beiden, ja, Strafensammler vielleicht auch so ein bisschen in der Formel 1. Also Kevin Magnussen, der ja mittlerweile bei 10 Strafpunkten steht und bei 2 weiteren ein Rennen aussetzen müsste und dann ersetzt werden würde von jemandem, von einem Junior wahrscheinlich, von Ollie Berman. Und von Esteban Ocon, der ja auch ja, immer mal wieder eine Strafe einfährt, vielleicht nicht unbedingt so viele Strafpunkte hat, aber öfter mal so Sekundenstrafen bekommt. Ja, also wir starten einfach mal mit dem Magnussen-Vorfall. Für mich wäre es tatsächlich eine klare Strafe für Kevin Magnussen gewesen, weil ich sehe die Schuld auf jeden Fall nicht bei Nico Hülkenberg, der war einfach unglücklich mit involviert in diesem Unfall. Und ich sehe auch nicht unbedingt die Schuld bei Sergio Perez, weil der konnte nicht viel machen. Klar, er hätte Magnussen mehr Platz lassen können, er war aber nicht unbedingt verpflichtet dazu. Magnussen hat gesehen, dass Perez da fuhr, außerdem wäre die nächste Kurve eine Linkskurve gewesen, also Perez wäre auf der besseren Linie gewesen, also er wäre eh nicht vorbeigekommen wahrscheinlich. Und deswegen habe ich Kevin Magnussen nicht so ganz verstanden, warum er da so reingestochen ist, obwohl er sieht, dass die Wand und das Auto sehr, dass es ein sehr kleiner Abstand war. Vorher ist er auch schon in der ersten Kurve nach dem Start schon so über den Curb gehuckelt, was auch schon kritisch war in so einer Startphase, muss man sagen. Deswegen, für mich wäre es eine Strafe gewesen und dann wäre es wohl möglich sogar diese 2 Punkte gewesen, die er dann bekommen hätte. Er ist jetzt erstmal drumherum gekommen, aber trotzdem, ja, das wäre so ein bisschen meine Meinung, was diesen Vorfall von Kevin Magnussen angeht. Ja, und auch dem Unfall von Esteban Ocon, also für mich ist das tatsächlich auch ein klares Ding. Warum fährt Esteban Ocon als Teamkollege da so rein? Also ich sag mal so, wenn man unter Teamkollegen schon eine Strafe für so eine Aktion bekommt, der kriegt ja jetzt eine Grid-Penalty. Ich weiß gerade gar nicht, 5 Plätze? Ist das richtig? Auf jeden Fall eine Grid-Penalty, weil er die Sekundenstrafe ja nicht mehr aussetzen konnte. Wenn man da so reinfährt und dann als Teamkollegen eine Strafe kriegt, dann weißt du schon, okay, das ist schon was Krasses, was man gemacht hat, weil man ja oft unter Teamkollegen dann sagt, nee, das lassen wir das Team regeln, aber das war halt einfach komplett unnötig, muss man sagen, da so reinzustechen, weil man hatte gute Ausgangsposition als Alpine-Team. Deshalb, ja, komplett verständlich, dass man da diese Strafe ausgesprochen hat und vor allem könnte das auch noch ein anderes Nachspiel für Esteban Ocon haben, denn angeblich ist wohl das ziemlich unter ernsten Bedingungen gerade, oder es wird sehr ernst darüber gesprochen, dass Esteban Ocon wohl möglich den Grand Prix in Kanada aussetzen müsste und dann von einem Junior vertreten werden würde, beispielsweise von Jack Doohan, glaube ich, der da auf jeden Fall mit im Gespräch ist, unter anderem. Und deshalb könnte das nicht nur Auswirkungen auf, ja, also es könnte sehr große Auswirkungen auf Eid selber haben. Und das ist jetzt nicht gerade unbedingt die Empfehlung, beim Team zu bleiben oder sich für ein anderes Team zu empfehlen, weil man muss ja auch sagen, Esteban Ocon hat für die kommende Saison keinen Vertrag. Also, sehr unglücklich, naja, nicht unglücklich, sondern sehr nicht schlaue Situation von Esteban Ocon, sich da selber so doof ins Licht zu stellen, ist nicht schlau gemacht auf jeden Fall. Vor allem, wenn man noch keinen Vertrag für die kommende Saison hat und vor allem, weil es auch noch gegen den Teamkollegen ging. Also sehr unnötig und dementsprechend könnte das dann auch noch ein gewisses Nachspiel für Esteban Ocon haben. Genau, so und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Ja, nächste Woche dann die Vorschau auf den großen Preis von Kanada. Und ja, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart bei dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!